Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Einen schönen guten Tag. Heute ist der 2. Juli und wir befinden uns schon mitten im Sommermonat. Bei einigen haben die Sommerferien schon begonnen in den Schulen. Studiensemester, weiß ich gar nicht, wo wir sind. Ist es noch Sommer- oder Wintersemester, Beauty? Sag mir nicht die Uhrzeit, sag mir, welches Semester wir haben.
Ich grüße dich erstmal. Ist noch das Sommersemester.
Ja, okay.
Wintersemester dann geht erst im Oktober los.
Dann kann ich ja noch hier auf die Fusion und die anderen 6 Festivals, die im Sommer anstehen, und lernen.
Genau.
Sehr gut. Ja, heute ist wieder ein kurioser Feiertag. Das wollen wir natürlich wieder wie immer würdigen hier. Heute ist der Tag des Hab-ich-Vergessens. Der National I Forgot Day. Und das passt doch ganz gut zu uns Golfern, denn wie oft sagt man aus Versehen, ich sag extra aus Versehen, einen falschen Score an, Beauty? Und man sagt, ja, das war eine 6. Und der andere so, ja, ich habe jetzt 7 gezählt. Die so, nein, warte, 1, 2, 3, 4 in den Bunker, 5 raus, ach, den Putt, ach ja, den Putt, ah, sorry, vergessen. Also das ist ein Klassiker, geht mir auch so. Vergisst du auch manchmal einen Schlag?
Ja, natürlich, ja, andauernd. nein, alles schon mitbekommen, aber ich glaube, wenn man dann halt so ein bisschen intensiver auf so einer Spielbahn rumgerührt hat, dann kann dir da schon mal der ein oder andere Schlag untergehen, ja, ich glaube, es ist tatsächlich doch auch besser, wenn man so dieses Vergessenheitssyndrom auf so einer Runde auch hat, weil dann vergisst man halt tendenziell immer eher den Blödsinn, den man alles schon angestellt hat. Und das ist ja dann auch für den Gesamtscore gar nicht so verkehrt, als wenn ich mir dann die ganze Zeit noch Gedanken drüber mache, was da eigentlich schon alles schiefgelaufen ist in der Runde. Und demnach wünsche ich mir selbst auch manchmal, diese Fähigkeit zu haben, relativ schnell alles zu vergessen. Ich glaube, meine Freundin, die wird das jetzt nicht so bestätigen. Die sagt ja andauernd, was man so vergisst. Aber auf der Golfrunde ist das, glaube ich, schon manchmal sehr hilfreich.
Ja, ich erinnere mich, ich habe so einen lustigen Sticker mit einer Katze von der ADHS-Antifa gesehen. Abgelenkt und trotzdem da. Das ist ganz schön. Also ich habe tatsächlich, je nachdem, wie die Runde läuft, hin und wieder, wenn man so im Viererflight ist, ich weiß, du bist natürlich Mr. Monk, der kann jeden Schlag der letzten 18 Runde von allen Leuten noch hinterher zitieren. Ja. Aber ich habe tatsächlich, gerade wenn es mal um schwierigere Situationen geht oder Ball suchen oder ich muss irgendwas gucken, dann entgeht mir schon auch mal der ein oder andere Schlag vom Mitspieler, wenn ich jetzt nicht zählen muss. Aber das ist gar nicht so leicht für 4 Leute im Kopf Score zu halten. Wie machst du das? Du bist so ein Rechengenie. Hast du einen Tipp?
Einfach Konzentration, also auch bei der Sache sein, sich dann so ein bisschen auch auf das Spiel konzentrieren und jetzt nicht an zu viele Nebenkriegsschauplätze aufhalten, sondern einfach im Spiel sein. Und dann, mir fällt es recht leicht, dann auch wenn ich es manchmal gar nicht möchte, mir die Schläge meiner Mitspieler zu merken, ist bei dem einen oder anderen auch mal ein bisschen mehr. Das hilft dann, sag ich mal, auch so ein bisschen im Rückblick, was man da eigentlich für eine Runde wieder gespielt hat.
Ja, ich hab das tatsächlich, ich probiere ja immer dann die Scores mir so einer Zahlenreihe auszusagen, wie jeder liegt, irgendwie 4, 3, 8, 2 oder irgend sowas und dann immer entsprechend einen hoch zu summieren. Aber wie gesagt, ey, sobald irgendwie dann Schmetterling liegt vorbei oder irgendwas anderes Externes passiert, ist irgendwie so, als wären eine halbe Stunde vergangen. Ich dachte so, wie war der Score? Das ist, da sind wir, glaube ich, anders. Und ich weiß, da werde ich von dir oder deinem Bruder manchmal verächtlich angeschaut oder sagt so, was, du weißt es gar nicht? Ist doch klar, wir liegen alle 4, 5, 7 oder irgendwas. Also ist dann die 7 wahrscheinlich. ich weiß nicht, der ein oder andere hat ja so eine kleine Golfkette am Wagen, wo er dann irgendwie so diese kleinen Kügelchen so gebetsmühlenartig zieht. Der nächste so ein Klicker. Ich habe auch schon sogar Golftrolleys mit 3 Klicker dran gesehen. Habe ich dir mal, glaube ich, ein Foto geschickt. Ist aber, du hast das im Kopf. Also, du hast da nichts Besonderes. Ist einfach, du bist einfach so ein Mensch, der kann sich sowas merken.
Ja, ist halt einfach so drin. Von Anfang an schon auch, wo ich, glaube ich, auch ganz frisch im Sport so drin war. Man möchte dann gar nicht von einem gut funktionierendem Gedächtnis sprechen.
Gut funktionierendes, also, gut geöltes Gehirn einfach.
Man soll dann halt in dem Moment froh sein, dass es noch so ist. Geht ja dann auch mal schneller in eine komplett andere Richtung. Und dementsprechend kann ich aber auch behaupten, dass es halt nicht immer wirklich führend und fördernd ist, wenn man sich wirklich auch alle Schläge der Mitspieler merken kann. Weil wie gesagt, da ist auch manchmal sehr viel Grütze mit dabei, auch so Spielentscheidungen, wo man dann halt eigentlich sagt so, hä, warum macht er das jetzt ausgerechnet so oder wieso versucht er das jetzt?
Was macht das nicht? Sag doch mal zwei, drei Beispiele dafür, wo du wirklich so denkst, ja, hä. So
einfache Spielsituation, jetzt meinetwegen eine Rafflage und dann will man da versuchen, mit einem mittleren bis langen Eisen dann doch Richtung Grün zu gehen, obwohl das halt alles andere als ja, erfolgsversprechend ist, die Situation. Und derjenige wundert sich dann, dass er danach dann eben noch mal so zwei Meter wieder aus der ähnlichen Lage den Ball rausspielen muss, weil er eben nicht aus dem Raff rauskam. Und das nimmt man dann halt dann auch so mit. Und sicherlich, man erinnert sich dann halt auch dran, wenn man selbst in der Situation ist, was eventuell am Anfang der Runde schiefgelaufen ist bei den anderen. Aber das sind nicht immer nur positive Gedanken, die man dadurch mitnimmt, sondern gefühlt ist es dann halt auch manchmal so, dass man selber diesen Fehlschlag gemacht hat. Und das ist natürlich dann nicht so zielführend wie jetzt eine Situation, wenn ich halt jetzt einen Ball schlage und zwei Minuten später am Grün bin und gar nicht mehr weiß, wie ich da eigentlich hingekommen bin. Auch diese Spieler kenne ich, die dann halt das so total schnell ja vergessen beziehungsweise abschütteln können, wie auch immer das funktioniert, aber das gibt es und ich glaube halt auch, dass sowas dann halt manchmal auch erfolgsversprechend sein kann.
Ja, aber ja, was du sagst, ich habe das auch gehabt, irgendwie dachte so, wow, super, beim Paar 5, das war jetzt eine gute 5. Und dann hat der andere, was ist denn mit deinem ersten Schlag? Ich so, ach ja, da war ja ein erster Schlag, der ausging, verdammt, den habe ich ja schon wieder völlig verdrängt. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein Fluch oder Segen ist, auch schlechte Schläge dann mal wieder zu verdrängen, aber ich probiere ja auch dann, gerade bei so Rough-Lagen mit vielen Bäumen davor, sieht man immer mal wieder Spieler, die dann sagen, da ist eine Lücke. So, es geht so zu 20% dann auch gut und dann sagen sie auch so, guck mal, da war doch eine Lücke. Aber ja, 80% wäre es wahrscheinlich schlauer, unplayable und ins Fairway droppen und von da aus mit einem Strafschlag weiter. Aber das machen die seltensten. Also unplayable oder unspielbar heißt ja, ich will von da nicht spielen, Regel. Aber ja. wird auch nicht so oft angewandt, obwohl es ja auch eigentlich nur ein Schlag wie rausspielen eigentlich manchmal bei einer so ganz schlechten Lage. Ich weiß gar nicht, warum das so wenig nehmen.
Ja, es kommt schon vor, dass das dann auch genommen wird, nur oftmals dann halt zu spät. Also da sind dann halt zwei, drei Schlagversuche vorher schon geschehen, wo danach erst quasi sich eingestanden wird, dass die Situation halt vergeblich eigentlich ist. Und dann wird es genommen und interessanterweise ist dann am Ende der Runde oftmals so das Thema, dass man dann über diese Spielsituation spricht und oder dieser hohe Score dann auch genannt wird und es dann quasi nur, ja, und da musste ich ja unspielbar nehmen und das versaut dann ja so den Score. Also ich glaube, dass dieses unspielbar erklären beziehungsweise den Strafschlag einfach mal in Kauf nehmen, wird von den meisten Leuten halt zu negativ angesehen. Also da nimmt man dann ja, halt komisch, einen Schlag, ne? Ja, auf 18 Loch, einen Strafschlag nimmt man oder gibt man zu viel Wertigkeit. Und das ist dann, glaube ich, für viele halt nicht greifbar, beziehungsweise können die gar nicht einschätzen, dass so eine unspielbare Situation im Grunde eine Hilfe für den Spieler jetzt ist. Also auch in Situationen, nehmen wir dieses Beispiel der US Open, Bryson DeChambeau. Für die meisten Leute wäre es halt die klassische unspielbare Situation gewesen. Aber ich glaube, mit 100%iger Sicherheit oder 95%iger Sicherheit, dass 99 von 100 Spielern, genauso wie DeChambeau, nur halt mit einem Hundertstel der Fähigkeiten, auch in dieser Situation versucht hätten, den Ball zu spielen.
Meinst du jetzt aus dem Bunker raus bei der 18, der letzte
Schlag? Nein, davor den Schlag. Also von der Baumwurzel unter dem Baum, wo im Backswing quasi der Ast ins Spiel kam und die Ballsituation an dieser Wurzel jetzt auch nicht einfach war. Und da hätten 99 von 100 Spielern hätten da wahrscheinlich den Versuch gemacht. Potenzielle Verletzungsgefahr ist ja da auch dann im Spiel. Und hätten sich dann auf dieses Outcome, hätten sich dann gewundert, was dabei rumgekommen wäre. Und wahrscheinlich einer hätte nur gesagt, oh, hier ist ein Baum, da ist ein Ast, das behindert mich unten die Ballsituation ist nicht frei. Da ist eine Wurzel noch im Spiel, die hoch ist. Also nehme ich mal lieber hier den unspielbar. Auch wenn man ja sich eingestehen muss, dass wenn der Ball 10 Zentimeter weiter rechts gelegen hätte, wäre es eine klare Spielsituation gewesen. So war es eben nicht, weil halt auch ja optisch gar nicht so viel im Spiel war. Aber wenn man sich das große Bild quasi da ansieht, halt doch ganz viel im Spiel war. Und das unterscheidet dann wirklich den smarten, schlauen Spieler gegenüber denen, der sich da nicht allzu viel Gedanken drüber macht und sich dadurch tendenziell immer wieder in schlechte beziehungsweise noch schlechtere Spielsituationen reinmanövriert.
Ja, vor allem die Situation. Also erstens hast du total recht, das ist Einschlag auf 18 Loch, so ein Ich-will-nicht-von-da-spielen-Stroke. Zweitens, das kann man ja eigentlich so ein bisschen ansehen wie so einen verschobenen Putt, der mal auslippt oder nicht reingeht. Da ist es ja auch dann nicht spielentscheidend. Das passiert halt mal, ne? Und wenn man dadurch, weil die meisten, die dann auch im Rough liegen und mal auf die Spielbahn zurückspielen wollen, nehmen manchmal auch einen völlig falschen Schläger oder schlagen zu doll und der geht dann auf die andere Seite, wo sie dann auch nur kurz ins Fairway wieder chippen wollen, geht auf die andere Seite ins andere Rough. Stattdessen wäre es doch eigentlich, wenn das Ziel ist, ich will nur aus dem Rough irgendwie wieder aufs Fairway kommen, das ist ja ein Schlag oder ein Strafschlag. Und das Ergebnis ist mit dem einen Strafschlag, ich bin 100% auf dem Fairway.
Ja, also grundlegend mit dem Strafschlag bin ich halt erstmal in einer Situation, wo ich frei schlagen kann. Und diese Situation ist dann halt viel mehr wert als jetzt den Versuch des Ballschlagens. Und da gebe ich dir 100%ig recht. Einfach in der nächsten Spielsituation einmal mehr vielleicht nochmal zur Tasche gehen, was trinken, durchatmen und dann sich eingestehen, okay, hier nehme ich den Strafschlag und vielleicht schaffe ich ja sogar durch einen Up and Down noch eine gute Spielsituation und das ist das Wichtigste dann eigentlich.
Ja, also einfach mal, wie gesagt, unplayable oder unspielbar mit ich will nicht von da übersetzen, das finde ich irgendwie immer ganz gut, das kann man ja machen. Ja, Optionen sind ja immer da. Drei Möglichkeiten können wir nochmal ganz kurz hier erwähnen. Das sind sozusagen zwei Schlägerlängen seitlich, in beide Richtungen, nicht näher zum Loch, oder zurück auf der Linie zur Fahne und da eine Schlägerlänge sozusagen. Oder, wie immer, Stroke and Distance von der letzten Position, wo man war, spielen. Das sind die drei Optionen, die man ja bei Ich will nicht von da oder Unplayable Regel 19 hat. Also, könnten wir mal gucken. Ja, nächste Thema, wir waren ja bei habe ich vergessen Tag. Ich würde sagen, da haben wir noch eine gute Sache. Und zwar, es war ja was los in Amerika. Da können wir noch mal drauf eingehen. Und da kommen wir, würde ich sagen, hier zu diesem Thema, Beauty.
Paar 3. Golf-Gossip.
Ja, hast du es mitbekommen, ging natürlich bei Social Media, da ging ja gar nicht anders, man hat das quasi morgens aufgemacht, da poppten sozusagen die, alle Seiten, eigentlich alle großen Golfseiten hatten nur dieses Präsidententhema drauf, Joe Biden und Donald Trump im großen Rededuell, naja, habe ich vergessen, kann man eigentlich was zu Joe Biden sagen, der hat ja auch irgendwie die Hälfte vergessen. Aber es ist schon lustig, dass wir uns zwei Rentner reinziehen, die irgendwie mächtigste Nation der Welt dort vertreten sollen. So ein bisschen wie im Seniorengolf. Es war am Ende eine Debatte, die ist drauf rausgelaufen, mit wenig Substanz, finde ich, zu einer Sache, die eigentlich völlig nebensächlich ist, nämlich wer hat das bessere Handicap und wer kann besser Golf spielen, Flex. Das ist so, wo man sagt so, wow, auf dem Niveau argumentiert ihr, wo Trump gesagt hat, so, nee, ich habe seinen Schwung gesehen, der kann gar nicht Golf spielen. Und Biden hat gesagt, ja, ich war Handicap 6 und offiziell ist ja Trump Handicap 2,5. Klar, kennen wir alle aus dem Club, wo die Leute noch ihr Handicap von damals in Anführungsstrichen haben, sieht ja auch besser aus, wenn man da Handicap 16 hat statt Handicap 30. Muss jeder selber wissen, ob er das braucht oder nicht, ist halt so. Aber ja, abgefahren, dass, und das können wir mal so sagen, dass wir beide irgendwie, guckt man sich beim Golfen an und weder der eine noch der andere sind einstellige Handicapper. Warum ist das so wichtig, dieses Statussymbol, ne? So, wer kann den Drive, also du schlägst nur 80 Meter, sagt Trump, der andere sagt, ja, ich hab's richtig gut gespielt. Und das ist dann so ein Penisvergleich, ne? Irgendwie die beiden sitzen dann da, ja, und dann ist es wieder wie im Kindergarten infantil. Ja, ich komm weiter. Warum sind da erwachsene Männer so brutal um dieses, ich kann den Golfball schlagen, wo es doch offenkundig nicht so ist, Beauty?
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema. Also grundlegend, als ich die Videos da bekommen habe, ich habe diese Debatte selber nicht live gesehen, aber in Zeiten von künstlicher Intelligenz und wir selber beschäftigen uns auch da so ein bisschen mit.
Ich dachte auch erst, es wäre ein Fake.
Ganz genau, ja, also da dachte ich halt im ersten Moment so, okay, wer hat das denn zusammengeschnitten, so ein paar Themen, und dann die künstliche Intelligenz regelt das schon. Aber
ich dachte auch, wie schlecht ist das denn?
Es schien ja tatsächlich wahr gewesen zu sein.
Absurd, gell?
Und daraufhin habe ich mir dann halt auch mal die Mühe gemacht und habe so ein bisschen Swing-Analyse betrieben beider. Da gibt's ja dann auch mehrere Social-Media-Seiten waren ja sofort dabei und haben die Schwünge auch angeboten und analysiert. Und eine Sache darf man halt wirklich nicht vergessen, dass ein Donald Trump ja eigentlich ein recht vernünftigen, spielbaren Golfschwung hat und der von Joe Biden quasi gar nicht vorhanden ist. Also das ist erstmal der Punkt, der erstmal so im Raum steht. Und daraufhin gab es ja dann auch so anonyme Quellen, die dann behauptet hätten, ja, ich habe mit denen gespielt und mit dem gespielt. Aber ich gebe dir recht, es macht den Anschein von Satire, dass auf dieser Ebene des politischen Gesprächs solche Themen da auf einmal ausgepackt werden und dann halt auch so diese Terrassendebatten dort gerissen werden, so von wegen, du hast doch da den Scheiß gemacht und du kannst ja gar nichts, und dann wird darauf wieder gekontert. Also wenn man sich diese Videos einfach anguckt, ist das eigentlich schon sehr peinlich und letztlich dann halt auch so dieses, das sind zwei, die man nicht gerne im Club sieht, mit dem man eigentlich nicht gerne zusammen auf der Runde ist, und die eigentlich im Grunde auch solche Leute sind, die dafür sorgen, dass Golf diesen Ruf hat, wie Golf den Ruf hat. Ja, und
absolut.
Das ist halt wirklich das Bittere, und da muss man einfach nur den Kopf schütteln oder stillschweigend beobachten, was es da als nächstes gibt. Ja. Interessant ist aber dann halt auch die Macht und die Größe, die Social Media dann einfach hat. Also es sind ja nun wirklich halt auch viele, auch dieser unser geliebter YouTube-Golfer, auch Bryson ist ja direkt drauf angesprungen und bot gleich die Möglichkeit auf seinem YouTube-Channel den direkten Vergleich, das Match der Präsidenten zu übertragen. Das ist eigentlich auch mal ein Thema, das wird nicht passieren, aber da springen die gleich wieder drauf alle an, und demnach ist es ein Thema, was besprochen wird, was, glaube ich, auch ein allgemeines Thema logischerweise unter Golfern ist. Wer ist denn dann nun der bessere Spieler und wer kann es denn jetzt nun besser? Und was soll schon ein 82-jähriger Mann auf dem Golfplatz noch schaffen? Das ist ja halt auch so die Wahrheit, die eigentlich dahinter steht.
Ja, Rabbit-Turnier, ne? Aber was du schon sagst, das ist so der klassische unangenehme Clubgolfer, sowohl Trump als auch Biden, wo du sagst, prahlen halt unglaublich damit, dass sie die geilsten mal waren vielleicht, oder irgendwie Golf eine wahnsinnig tolle Sache ist und sie dann irgendwie noch alles hinbekommen mit Handicap 2 oder Handicap 6 oder whatever, dann weiß man ja auch aus Büchern und anderen Quellen, dass halt ein Donald Trump unendlich schummelt, ne? Also ist ja kein Geheimnis, dass er irgendwie auch so Gimme-Chip-Ins gibt und gewisse Vorcaddies hat, die den Ball besser legen. Das sind alles so Sachen, wo du sagst, das ist so die hässliche Fratze des Golfspiels, wo ich sage, da ist Golf gar nicht schuld. Don't hate. Das
sind aber halt auch alles nur Behauptungen. Also
ja,
es gibt ja keine Beweise.
Nein, natürlich, dafür, natürlich.
Dass das der Fall ist.
Niemals, nein, richtig.
Man sollte immer an die
Ehrlichkeit. Supreme Court hat es gesagt, richtig.
Man sollte immer an die Ehrlichkeit des Spielers glauben und demnach erst Club Champion, mehrfach. Ja, und,
weil er alleine gespielt hat in seinem eigenen Club.
Genau.
Vor der Eröffnung. Ja,
wie gesagt.
Ja, ich kenne nur die Geschichte, wo er in seinen Club gefahren ist und dann es hieß, wer hat denn die Clubmeisterschaft gewonnen? Ja, der und der. Sagt er, ja, gegen den habe ich letzte Woche gespielt, da bin ich besser, trag mich ein. Ja, zack, bist du Club-Champion. Hey, wenn du den Club, wenn dir der Club gehört, dann bist du halt der Club-Champion. Ende. Aber natürlich, wir wollen ja nicht böse Zungen, Donald Trump ist halt großartiges, großartiges ja. Seniorengolf.
Aber kommen wir mal von sehr alten Menschen zu sehr jungen oder zu einem sehr jungen Mann. Ich glaube, auch die Huffys sollten jetzt mal einen Moment drüber nachdenken, was sie mit 15 Jahren getrieben haben. Miles Russell spielt dort als Amateur sein erstes PGA-Tour-Turnier mit, nachdem er auf der Korn Ferry Tour schon erfolgreich mitgespielt hat. Zeigte dort jetzt nicht irgendwie so 20 über Par, sondern dass er schon, nennen wir es einfach, ein decent Player ist, auch wenn es gar nicht dem sehr nahe kommt, was er tatsächlich dort geleistet hat, denn er war ja am Freitag sogar on the run, um den Cut noch mitzuspielen. Zwei späte Bogies haben ja dann diesen Traum so ein bisschen begraben, denn er lag zu dem Zeitpunkt ja 2 unter, der Cut war bei 3 unter und sich noch einen Birdie zu spielen, sondern beendete die Turnierrunden 1 und 2 mit Even Par und zeigt damit so ein kleines Ausrufezeichen, dass, sag ich mal so, die Qualität des Golfsports auch immer jünger wird und da diese Kinder, ja, das sind sie tatsächlich noch, da auch teilweise schon so ein Niveau haben, bei einem PGA-Turnier mitzuspielen. Und wir alle wissen es, wir gucken mal in unseren Clubs, welche Qualität haben dort unsere 13, 14, 15-Jährigen. Auch dort sehen wir teilweise schon Qualitäten, die ja herausragend sind. Und das macht eigentlich ja Mut, dass die Zukunft des Golfsports, klar, die ist gesichert und dass es da auch immer jünger wird, erfolgreich auf der Tour wahrscheinlich auch landen zu können.
Ja, also du hast das natürlich ein bisschen vorgegriffen. Wir sind schon auf der PGA-Tour. Es war die Rocket Mortgage Classic in Detroit.
Bring doch schnell noch unseren Jingle.
den stellen sich jetzt alle Huffys im Nachhinein einfach vor. Der 15-Jährige hat da mitgespielt, wie wir es ja schon ein paar Folgen vorher angekündigt haben, wie du es gerade zusammengefasst hast. Natürlich kann man da sagen, bei der EM gibt es jetzt auch in der Startelf der Spanier einen 16-Jährigen, der da natürlich klassisch in Deutschland nach 22 Uhr kein Interview mehr wegen Kinderschutz Arbeit geben darf.
23 Uhr.
Das wäre ja auch zu viel verlangt, natürlich. Also wer jemals in Südeuropa im Urlaub war, weiß, dass es da bis 2 Uhr nachts ohne Probleme geht. Da ist halt nichts mit 18 Uhr.
Kinderarbeit, genau, ja, da hoffen die Kinder bis 2 Uhr nachts die Eiskugeln. Ja, das ist
richtig,
kein Problem.
Die müssen ja im Familienbetrieb helfen, anders geht das nicht. Also Lamine Yamal, wie gesagt, mit 16 auch beim Fußball. Natürlich, Fußball hat ja eine andere Kaderschmiede aus Barcelona dabei. Ich glaube, der wurde direkt aus der Schule abgeholt zum EM-Turnier.
Ja, er hat während des Turniers jetzt auch noch seinen Schulabschluss gemacht. Also der spielt
eigentlich Plus, hat ihm der Sportlehrer gegeben.
Hat Barcelona bestimmt geklärt.
Ja, ich denke, da wurde schon irgendwas mit der Schule abgesprochen. Aber ja, wenn du so einen 15-Jährigen, wie alt bist du? 9. Klasse bist du mit 15 oder sowas? Oder 10. irgendwas dazwischen, ne?
Je nachdem, Dreh,
sagen wir mal irgendwie um die 9. oder 10. Klasse, um es so ein bisschen in Verhältnis zu bringen. Aber du wirst dann aus der 9. abgeholt, schon direkt auf die PGA-Tour oder halt auf dem Fußballplatz zum großen Turnier. Das ist natürlich etwas, wo die Talente immer jünger werden, wie du es schon sagst, wenn die Kaderschmieden entsprechend da sind. Und das ist ja, das sieht man halt auch im Golf, dass es jetzt so durchprofessionalisiert ist, dass dort Leute halt von Anfang an gefördert werden, weil halt auch, ne, die Eltern sind natürlich immer froh, wenn es einen Sport gibt für das Kind, aber natürlich denken auch viele an eine Zukunft als Sportlerkarriere. Und da ist Golf, glaube ich, heutzutage eins der Top-Picks bei den Athleten, also gerade bei allen, die aufs College gehen und die Möglichkeit haben, eigentlich jeden Sport zu wählen. Wenn du einfach mal guckst, wo kann ich individuell am meisten verdienen und habe die realistischsten Chancen, da ist Golf halt für dich als Top-Athlet in Amerika wirklich ein Pick. Ja, besser als Basketball oder Football im Vergleich. Selbst wenn du bei Basketball und Football noch viel mehr verdienen kannst, theoretisch ist die Masse der Spieler und die Teams, halt, da sind so viele Faktoren, dass du theoretisch als talentierter Golfer ja noch einfacher ins Geld kriegst, oder?
Das ist ein schwieriges Thema. Man darf halt nicht vergessen, dass du als Golfspieler grundlegend dein ganzes Leben für dich selbst verantwortlich bist, auch wenn du ein Team um dich herum noch hast. Das ist dann schon so ein bisschen noch beeinflussend. Du bist selber für deine Erfolge zuständig und auch für deinen Verdienst, was halt jetzt in den klassischen Teamsportarten nicht der Fall ist. Dort gibt es teilweise Festverträge, die auch in Misserfolg erfüllt werden. Also ist quasi da Wumpe, ob du jetzt wie Bayer Leverkusen alle Spiele nicht verlierst oder wie jetzt Köln dann absteigst. Du als Profi in der Sportart Fußball kriegst halt dein Gehalt. Ja, und wenn du als Golfer 50 Turniere spielst und 50 mal den Cut verpasst, dann gibt's halt nur einen Minimalbetrag mittlerweile, aber du verdienst halt nichts. Ja, dann stehst du halt wieder irgendwann in Amerika in der Burgerbude und spülst dann Teller oder drehst irgendwas anderes im Drive-In um. Also du bist dann halt schon von Anfang an unter
Druck. Das hatte lustigerweise, habe ich letztens auch gesehen, dieser eine Profi, der auf der Korn Ferry Tour irgendwie ganz gut, auch wenn man mitgespielt hat, wieder ein großes Interview. Ja, er arbeitet halt sonst im Golf Galaxy, um irgendwie sein Leben zu finanzieren, und hat dann da in seiner Heimatstadt den Cut geschafft und das Event. Also es ist auch ein hartes Brot, da hast du total recht, weil jeder ist für sich selbst verantwortlich. Aber mein Punkt war ja, dass so gerade Athleten, die wirklich alles werden können, und da zähle ich mal zum Beispiel Brooks Koepka rein, weil da hatte ich das halt gehört, dass der wirklich mehrere Karriereschritte vor sich hatte und mehrere Sachen hätte machen können, vom Baseballplayer und so weiter, sich dann aber bewusst für Golf entschieden hat, obwohl er da nicht der Talentierteste war, aber gesagt hat, da habe ich die besten Chancen. Und da hat er auch das entsprechende Mindset mitgebracht, zu sagen, du, ich muss nur die Hälfte des Feldes fertig machen, und hat sich halt hochgegrindet. Also ich glaube, was mein Punkt ist, ist, dass du sozusagen, wenn du dir eine Sportart aussuchen kannst als durchtrainierter Athlet und jetzt nicht auf irgendwas limitiert bist, dass du da schon mit Golf eigentlich, wenn du das Mindset mitbringst und ein bisschen Talent, einen guten Pick machen kannst. Anders als vielleicht irgendwo in einer sechsten Basketballliga zu spielen in Amerika oder auf irgendeinem anderen Ding. Also da vielleicht eher sein Glück zu suchen, als irgendein drittklassigen Team anzuheuern.
Ja, also letztendlich ist es natürlich, darf es dann nur einen Plan A geben, also wo dann der volle Fokus drauf ist. Also Gary Woodland war ja auch so einer, der in seiner College-Zeit Basketball gespielt hat, der auch Baseball gespielt hat, meiner Meinung nach. Und das sind dann halt so diese Sporttalente, die im Grunde alles können. Und neben Kyler Murray beim Football, aber nur ein bisschen. Neben Kyler Murray, Number One Quarterback von den Cardinals, der wurde auch schon als Baseballspieler gedraftet. Also und das ist dann halt der Wahnsinn. Also diese Spieler können sich dann quasi aussuchen, welchen Profibereich will ich denn jetzt machen? Wo gibt's tendenziell mehr Kohle zu verdienen? Und für die Golfspieler ist natürlich da auch der Markt vorhanden. Aber halt auch, meiner Meinung nach, ist der Markt dort kleiner, als wenn ich mich jetzt für einen Bereich des Basketballs oder des Fußballs in Amerika, des Soccers jetzt mittlerweile entscheide, weil da halt das nicht so ein Global Sport im Grunde ist. Aber der Markt entwickelt sich, da gebe ich dir recht. Und es wird interessant zu sein, was aus Miles Russell wird, denn wir dürfen nicht vergessen, der hat noch eine Wachstumsphase vor sich. Und was das mit dem einen oder anderen eventuell noch machen könnte, ist natürlich auch klar. Man kann nur hoffen, dass er verletzungsfrei oder schmerzfrei da auch durchgeht. Und dann ist natürlich schon ein Riesentalent. Man darf nicht vergessen, mit 15,
Ja, 15 PGA-Tour.
Da zocken manche nur oder wie auch immer. Und Fortnite, der spielt da schon vor Zehntausenden von Zuschauern. Das ist schon ein Stahlbad, was er da gerade durchgeht. Und es ist, sag ich mal, nur für seine Zukunft ja auch ein Wegweiser. Und klar kommt dann jetzt wieder ganz schnell hier der neue Tiger Woods und weiß ich nicht.
Charlie Woods, genau.
Ja, und das wird interessant.
Tja, also in Berlin gab es immer mal eine Taxischule, die hieß Plan B. Das fand ich immer ganz gut. Wenn der Plan A halt nicht funktioniert, muss man halt was anderes machen. Aber ja, ich denke, bei Golf ist ja das Schöne, das sieht man ja auch, dass du deine lange Karriere, wenn du verletzungsfrei bist, machen kannst und nicht mit 35 Versicherungen verkaufen musst, wie bei anderen Sportarten. Jo, also das Thema, würde ich sagen, ist ganz gut. Was ich noch von dem Event mitgenommen habe, von der Rocket Mortgage, ist ja den Akshay Bhatia, der fast ins Playoff gekommen ist. der jetzt auch nochmal im Interview gesagt hat, und das nähert sich so ein bisschen dem US Open-Thema nochmal an, wie schwer es ist, diese in Anführungsstrichen Gimme-Putts zu machen, dass die halt nicht given sind und dass die halt nicht klar sind. Weil ich meine, wird halt viel auch gesagt im Club, wo man sagt, naja, diese 10-Zentimeter-Putts, die sind ja alle drin. Ich habe schon welche vorbeigeschoben, kann ich sagen. Es geht. Man kann die wegmachen. Und wenn man Rory McIlroy gesehen hat und sein Trauma des kurzen Putts, der zu wenig Pace hatte und dann rumgeeiert ist, wenn der Pace nicht stimmt und man nicht den Mut hat, den Loch Hinterkante zu spielen, damit er genug Pace hat und dann nicht vorbeigeht, dann ist halt so ein Gimme auch leider nicht drin, Beauty, ne? Sind alles nur Menschen.
Ja, und es war ja nun sein erster Dreipart in der gesamten Woche. Ist natürlich dann ein Zeitpunkt, der recht ungünstig ist. Im Grunde aber sagt man ja, es ist egal, ob der Dreipart am ersten oder am 72. Loch kommt. Aber natürlich, wenn du ein Paar brauchst, um ja ins Playoff auf jeden Fall reinzurutschen und dann halt diesen Part nicht lochst. Er hat es ja auch zugegeben. Es war auch Nervosität, denn auch er ist nur ein Mensch. Und das sind ja dann so Worte, die ja, glaube ich, beim nächsten potenziellen Interview, Siegerinterview, glaube ich, ganz schnell rezitiert werden, denn da kann man das dann wieder mit einbauen. Und ganz, ganz wichtig.
Ist die Frage, ne? Ob das, du sagst, es ist egal. Also ja, vom Ergebnis ist es egal, aber vielleicht ist es ja ähnlich wie beim Fußball, dass man sagt, ein frühes 1-0 kann man noch aufholen. Eins in der 96. Minute per Fallrückzieher halt nicht. Das ist dann einfach vorbei, das Match. Und so ist es halt beim Golf auch. Am 18. Loch tut halt dieser Dreipart einfach mehr weh, weil du halt keine Chance mehr hast, das aufzuholen. Ich glaube, das ist halt wirklich eher das Ding, ne?
Ich glaube schon, dass er auch heute noch über diesen Putt so ein bisschen nachdenkt, weil es hätte ihm die Chance gegeben, dieses Turnier zu gewinnen. Und darum geht's ja letztendlich. Nichtsdestotrotz wird er auch diese Woche da als Erfolg letztendlich einstufen, denn auch er ist noch super jung und bringt ihn da nach vorne. Er war ja einer dieser ersten Spieler, die das College quasi geskippt haben, um gleich ins Profilager zu wechseln. Demnach denkt man halt schon, ja, der ist ja schon so lange dabei und ist ja jetzt auch schon Mitte 20. Aber nein, der ist ja Anfang 20. Und er hat noch eine unfassbar lange Zeit vor sich. Und dieses Spiel, was er auch wieder gezeigt hat von der ersten Runde an, zeigt ja eigentlich auch auf, dass er dafür auch gemacht ist. Und der wird seine Turniere gewinnen, davon gehe ich einfach mal aus. Und es war spannend zu sehen, auch wieder, dass der Sieger schon auf der Range gestanden hat, um sich wieder vorzubereiten. Es mehrt sich ja in den letzten Wochen. Und er hat sich ja damit auch wieder zurück in den Kreise der Sieger zurückgespielt. Vor 3 Jahren hat er das erste Mal dort gewonnen. Und ja, also ist spannende Spieler, sowohl Cameron Davis als auch Akshar Bhatia. Und aber ich muss gestehen, ich habe quasi nur über Social Media dieses Turnier so ein bisschen wahrgenommen und habe da jetzt kein Live-Bild selber verfolgen können.
Ja, ich habe ja gesehen, dass die Scores am letzten Tag alle recht hoch gegangen sind, bei allen aus dem Leaderfeld. Wie gesagt, Bhatia hat irgendwie die ersten Tage gut gespielt mit einem 8-unter-Paar. Das kann man mal machen. Und am letzten Tag halt eine Even-Paar-Runde. Also da ist entweder sind die Wetterbedingungen schlecht gewesen oder die Nervosität ist ein bisschen hochgegangen. So ist das. Ich würde sagen, nächste Woche, Beauty, sprechen wir mal ein bisschen über wie man als Amateur auch ein bisschen mehr Score machen kann, dass Birdies nicht der Weg sind, sondern weniger Double Bogies. Das wäre ein Thema. Und langsam kommen wir dann ja auch in unsere kleine Sommerpause. Da müssen wir nochmal besprechen, was wir sozusagen für Themen machen. Hier der kleine Aufruf an alle Huffies, wenn ihr uns ein Thema vorgeben wollt, auf das ihr sehr gerne im Sommer nicht verzichten wollt bei unseren kleinen Sommerfolgen, schreibt uns doch auf Social Media oder per E-Mail podcast@golf1.de oder auf Social Media bei hard aber fairway. Wir nehmen uns dem dann an. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz hier, denn die nächste Stunde ruft ja schon bei dir.
Ein Punkt wollte ich noch zum Abschluss sagen. Glückwunsch natürlich auch noch an Marcel Siem, der es ja wieder in Kreise der Sieger geschafft hat auf der DP World Tour in Italien. Auch da war halt das, was bei Bhatia halt nicht geklappt hat. Der Putt auf der 18 zum Playoff war drin und der Putt im Playoff war dann auch gleich drin. Und diese Kombination, das Momentum ist dann oft ein Siegbringer und damit wieder im Kreise der Sieger. Herzlichen Glückwunsch da, Marcel
Sieben. Wirst du langsam doch ein bisschen zum Marcel Sieben-Fan?
Nein,
werde ich nicht. Aber Glückwünsche kann man ja rausschicken.
Siegeswünsche, das ist Ehrensache und da muss man kein Fan von sein und demnach ist trotzdem ein Sieg ist ein tolles Ergebnis und wenn ein deutscher Spieler mal einen Sieg bringt, was ja relativ selten der Fall ist, darf man das auch erwähnen.
Game recognizes game. Dann komm mit mir hier auf die Terrasse.
Hole 19 auf der Terrasse.
Ja, bevor die Pausenklingel uns trennt, lieber Beauty, heute live aus der Schule in der Freistunde. Finde ich gut. Hier die kurze Frage. Wir sind ja auf der Terrasse und da darf ja auch off-topic ein bisschen gesprochen werden. Erstmal würde ich sagen, ein kleines, gibt es heute hier auf der Terrasse ein kleines Schweizer Fondue, ja, über den italienischen Limoncello. Und ansonsten die Frage, wie sieht's aus mit der deutschen Mannschaft? Jetzt am Freitag, dein Tipp, Deutschland-Spanien, das vorgezogene Finale, wie alle sagen. Du hast ja die Spiele auch verfolgt, ich auch, wir sind auch in unserer EM-Tipprunde, aber was ist dein Ding? Was denkst du? Wie weit kommen die Deutschen noch?
Puh. Ist jetzt schwer. Ich glaube, Elfmeterschießen. Und am Ende wissen wir.
Am Ende weint Ronaldo.
Am Ende gewinnen eigentlich immer die Deutschen im Elfmeterschießen. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, dass es so ein Schützenfest werden könnte. Weil ich die leichten Hüften der Spanier gegen Georgien gesehen habe im Strafraum. Und wenn ich mir dann Rüdiger und Tadar in der Defensive vorstelle, könnte das bitter werden, aber wie gesagt, mein erstes Bauchgefühl war Elfmeterschießen, Sieg Deutschland. Und wenn es so ausgeht, sind wir, glaube ich, alle zufrieden.
Gut, ich schließe mich deiner Meinung an. Ich sehe das ähnlich. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wird auf jeden Fall spannend. Ansonsten, unser Spiel wird auch spannend, denn es ist immer noch Sommer. Wir gehen immer noch raus und freuen uns über die grünen, feinen Fairways.
Genau.
Denken mal drüber nach, vielleicht die Unplayable-Regel hin und wieder mal anzuwenden, weil sie heißt ja nicht unspielbar, sondern sie heißt, ich möchte von dort aus nicht spielen. Regel.
Also, absolut. Und Beauty. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr im letzten Monat reichlich unseren für euch rausgehauenen Gutscheincode online bei Golf for All eingelöst habt und gehen damit quasi jetzt in die neue Woche und hoffen natürlich, dass ihr wieder euren Spaß hattet. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und für all die, die bei diesem wechselhaften Aprilwetter es auf den Platz schaffen, geht raus, spielt ordentlich viele Löcher und denkt immer dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.